ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Auf den Kanarischen Inseln, wo heute Touristen wandern oder am Strand liegen, haben schon vor mehreren tausend Jahren Menschen gelebt mit einer geheimnisvollen Geschichte. Die Ureinwohner der Kanarischen Inseln haben weitgehend isoliert von der Außenwelt gelebt und so ihre ganz eigene Kultur und Zivilisation entwickelt.
Touristen schlendern über die Strandpromenade von Maspalomas auf Gran Canaria. Einige schlürfen Eis, andere lassen den Blick über den tiefblauen Atlantik streifen. Für die ovale Steinformation zu ihren Füßen, ein paar Meter strandwärts, scheinen sich die meisten deutschen Urlauber kaum zu interessieren. Ganz anders die kanarische Archäologin Teresa Delgado. Für Forschende wie sie sind die Spuren derjenigen, die bereits ein paar tausend Jahre vor den Touristen auf die Insel kamen, ein spannendes Rätsel, das sie nur nach und nach zu lösen lernen.
Das sind Reste einer Siedlung, wie sie für die Ureinwohner der Kanarischen Inseln typisch war. Damals boomte die Bevölkerung auf Gran Canaria, ihre Kultur blühte. Menschen, die seinerzeit in Berghöhlen lebten, zogen an die Küsten. Die Gesellschaft war im Aufbruch. Vormalige Viehzüchter entwickelten ihre Fähigkeiten im Ackerbau und begannen auch den Ozean intensiv auszubeuten.
In den Ruinen von Punta Mujeres fanden die Archäologen Hinterlassenschaften, die auf einen reichhaltigen Fischkonsum der ersten Bewohner Gran Canarias hindeuteten. Doch da war eine Sache, die die Forscher bald ins Grübeln bringen sollte.
Bei dieser und anderen Ausgrabungen haben die Archäologen nie Gräten oder Köpfe von Hochseefischen gefunden. Die ersten Bewohner der Inseln haben wohl nur an oder nahe der Küste gefischt. Darauf, dass sie das ohne Boote taten, weist eine besondere Ohrerkrankung hin, die man in Schädeln der Urkanarier gefunden hat. Diese hatten einen Tumor im Hörkanal, der bei häufigem Kontakt mit kaltem Wasser entsteht, etwa wenn man am Ufer nach Meerestieren taucht. Auch hat man bei Ausgrabungen nie Überbleibsel von Schiffen entdeckt. In der Gesamtschau verleitet uns das zu dem Schluss, dass die frühen Bewohner der Inseln weder über Boote noch über Fähigkeiten der Navigation verfügt haben dürften.
Wie aber waren die ersten Siedler dann auf die Kanarischen Inseln gekommen? Und warum? Und falls sie doch eigene Boote hatten, weshalb hatten sie sich überhaupt auf die lebensgefährliche Überfahrt übers offene Meer in unbekannte Gefilde begeben? Vieles zur Herkunft und Lebensweise der kanarischen Ureinwohner erscheint uns heute, gut 500 Jahre nach der endgültigen Einnahme der Inseln durch die Spanier, geheimnisvoll. Die iberischen Eroberer haben die Guanchen, Canarios, Majos und Majoreros, die Gomeros, Bimbaches und die Benauritas gnadenlos ausgerottet. Deren Kultur und Zivilisation versank im Dunkel der Geschichte. Grabungsfunde haben nachgewiesen, dass das mediterrane Seefahrervolk der Phönizier bereits im 10. Jahrhundert vor Christus einen Fuß auf die Insel Lanzarote setzte. Später kamen die Römer. Doch beide waren keine Siedler, betont die Archäologin Teresa Delgado. Es waren wenige Menschen, die dort saisonal Stützpunkte für den Handel, etwa mit Purpur, betrieben. Die Urkanarier, das erste Volk, das die Inseln im Atlantik dauerhaft besiedeln sollte, waren andere.
Die erste nachhaltige Besiedlung der Inseln fand durch Berbervölker aus dem Nordwesten Afrikas statt. Darauf deuten auch die jüngsten Untersuchungen von Spuren alten Erbguts hin.
Nach unseren genetischen Analysen waren die ersten dauerhaften Bewohner der Kanaren Berber, die aus dem Norden Afrikas stammen.
Bestätigt die Forscherin Rosa Frechel von der Universität von La Laguna auf Teneriffa. Die Biologin untersuchte mit ihrer Arbeitsgruppe das Erbgut von 48 Menschen, deren Überreste Archäologen an verschiedenen Orten der Inseln ausgegraben hatten. Die alten Erbgutspuren verraten, dass die Urkanarier offenbar in zwei Wellen übers Wasser kamen. In Frechels Analysen zeigte das Erbgut der ersten Bewohner der östlichen Kanareninseln, Lanzarote, Fuerteventura und Gran Canaria, einen größeren europäischen Einschlag, während bei den westlicher gelegenen der Anteil an nordafrikanischen Genen überwog. Und Es war kein homogenes Berbervolk, das da aus Nordafrika auf das Atlantikarchipel gelangte.
Es war bereits ein Völkergemisch. Das Erbgut der ersten kanarischen Siedler weist nordafrikanische und mediterrane Elemente auf, sowie aus Subsahara-Afrika. Vor der ersten Migration auf die Kanaren dürfte es größere Wanderungsbewegungen im und in den Norden Afrikas gegeben haben, auch von Menschen, die südlich der Sahara aufbrachen Richtung Norden.
Waren es Verwerfungen rund um die römische Einnahme von Nordafrika, die Menschen unterschiedlicher Herkunft und in großer Zahl vertrieben und diese zu einer Wanderung bis auf die Kanarischen Inseln veranlassten? Nicht nur genetisch, auch ihrem Aussehen nach unterschieden sich die Guanchen, die Ureinwohner Teneriffas, frühen Beschreibungen zufolge deutlich. Der Dominikanerpater Fray Alonso de Espinosa, der mit den spanischen Eroberern auf die Insel kam, schilderte die Urbevölkerung einerseits als dunkel und braun gebrannt, andererseits fand der Priester und Geschichtsschreiber im Norden des Eilands hellhäutige Menschen vor, darunter Frauen mit blondem und schönem Haar. Die Forschung der Biologin Rosa Frechel und ihrem Team bestätigt, dass es besonders unter den Ureinwohnern der großen Inseln Teneriffa und Gran Canaria eine große genetische Vielfalt gab. Doch wer genau wann auf die Inseln kam und vor allem warum? Diese Fragen lassen sich auch mit Erbgutanalysen nicht zufriedenstellend beantworten. Für Teresa Delgado passen die Erkenntnisse ihrer Forscherkollegin Frechel zumindest zu zwei Theorien über die Ankunft der ersten Siedler auf den Kanaren.
Die erste These geht davon aus, dass ein anderes Volk, wie die Römer, die ersten Inselbewohner herübergebracht, sie quasi auf den Inseln ausgesetzt hat, als Gefangene oder Sklaven. Eine zweite These ist, dass sie aus eigenem Antrieb und mit eigenen Mitteln gekommen sind. Demnach hätten die Urkanarier die Kunst der Schifffahrt mit der Zeit einfach verlernt.
Es gibt Quellen, die Wissenschaftler an der These vom Inselvolk ohne jegliche Kenntnisse und Mittel zur Seefahrt zweifeln lassen. So erwähnt der italienische Geschichtsschreiber Leonardo Torriani nach der spanischen Eroberung im 16. Jahrhundert Boote von Ureinwohnern, gefertigt aus dem Holz von Drachenbäumen. Der deutsche Kanarenforscher Harald Brehm verweist in diesem Zusammenhang auf Zeugnisse, die die indigene Bevölkerung selbst hinterließ.
Gran Canaria ist sehr stark vertreten, ne? Mit interessanten Darstellungen, sogar von einem Schilfboot. Was jetzt wirklich interessant diskutiert wird, ist, dass diese Boote ja Schilfboote waren, ne? Also dieses Schilf ist quasi unsinkbar, weil es ja hohl ist innen. Und dass mit diesen Schilfbooten da diese Expeditionen gemacht wurden.
Ob es diese Boote wirklich gab und wie groß der Bewegungsradius damit gewesen sein mag, dies ist und bleibt eine weitere Unbekannte in der Geschichte der Urkanarier. In jedem Fall dürften die ersten Bewohner der Kanaren ihr Dasein über 1000 Jahre lang in Isolation gefristet haben, bis die Europäer die Inseln im späten Mittelalter wiederentdeckten. Selbst die benachbarten Inseln waren stets zum Greifen nah und doch unerreichbar. Mangels Metallvorkommen stellten die Urkanarier Werkzeuge und Waffen aus Stein und Knochen her. Und noch eine These wird durch die DNA-Analysen von Rosa Frechel gestützt, dass sich Wirtschaft und Gesellschaft jeder einzelnen der Kanareninseln unabhängig voneinander entwickelten. Handel oder sonstiger Austausch fand nicht statt.
Insgesamt recht seltene Krankheiten, die auf El Hierro gehäuft auftraten, deuten auf eine starke Blutsverwandtschaft hin und eine geringe genetische Vielfalt der Bewohner. Auf Gran Canaria dagegen hat sich eine große genetische Diversität erhalten. Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass es auf dieser ungleich größeren Insel mehr Vieh und Getreide gab und mehr Wasser, um auch eine größere Bevölkerung durch Krisenzeiten zu bringen.
Wasser, das gibt und gab es auf der nordwestlichsten Kanareninsel La Palma im Überfluss. Noch heute füllen die unterirdischen Quellen zuverlässig die Trinkwasserreservoirs. Die Nähe zum Wasser, sie war ein entscheidender Grund, warum gerade hier die einst wichtigste Siedlung der Ureinwohner entstand.
Wir sind hier im Barranco Gomeros im Westen von La Palma. Und das ist eine besondere Zone mit etwa 35 Wohnhöhlen der Ureinwohner. Und hier in dem Barranco wird also hochgerechnet etwa 200 bis 250 Menschen gelebt haben. Männer, Frauen, Kinder. Die Population der Einwohner hier, der Ureinwohner, wird also ungefähr auf 10.000 geschätzt zur Ankunft der Spanier in 12 Stämmen aufgeteilt. Ne?
Über unwegsames Gelände geht es hinunter zum Grund der Schlucht. Vor Ankunft der spanischen Eroberer, die Bäume und Sträucher in großer Zahl abholzten, dürfte der Barranco de los Gomeros bewachsen und die Höhlensiedlung besser zugänglich gewesen sein. Heute prägen Sand, Fels und Geröll eine zerklüftete Landschaft, die schließlich ins Meer mündet.
Grundnahrungsmittel war das Meer. Dann war ja die Anbaumöglichkeit hier am Bach gegeben oder vor allen Dingen die Ziegen. Also sowohl die Felle für Kleidung oder die Sehnen, die Hörner. Also man konnte von der Ziege alles, das Fleisch, alles verwenden. Das war so hier an sich eine ganz gute ausgewogene Kost zwischen Früchten, Beeren, Sammler, ne? Und Gofio gab es ja auch. Gofio war die geröstete Wurzel des Farnkrauts. Dann hat man ein Mehl. So ein Hirte hatte so einen Beutel mit Gofio dabei für unterwegs. Ne? Schnell mal ein kleines Brot backen oder so. Ne?
In den Höhlen des Barranco de los Gomeros fördern Archäologen noch immer zahlreiche Utensilien der Urkanarier zutage, weiß Harald Brehm.
Und die interessantesten Sachen sind natürlich immer im vorderen Bereich, wo die Feuerstelle war oder wo man die Abfälle rauswarf, ne? Einfach vor die Tür. Ne? Und da findet man am meisten.
Kunstvolle, aus Knochen geschnitzte Nadeln, mit denen die Ureinwohner Kleidung aus dem Leder der Ziegen nähten, fanden sich in den Höhlen ebenso wie steinernes Werkzeug, mit denen sie Fleisch schnitten. Unmengen an Splittern tönerner Töpfe lassen erahnen, dass hier groß aufgekocht wurde. Die Benahuaritas, so der Name der ersten Siedler auf La Palma, lebten wohl in Verbünden von Großfamilien zusammen. Ein Grund, warum die kanarischen Ureinwohner nicht in einzelnen Höhlen wohnten, sondern sich in Höhlenkomplexen niederließen. Überall dort, wo ihnen die vulkanische Geografie der Inseln genügend Platz bot.
Diese Orte bestehen teils aus natürlichen Höhlen, teils aus künstlichen Eintiefungen, die die Ureinwohner so in den Berg schlugen, dass sie einerseits unterirdische Wohnräume hatten, andererseits aber auch die Flächen der Terrassen nutzen konnten, die die Geografie der Hanglage für sie bereithielt. Später kamen auch freistehende, runde Steinhäuser dazu. Es entstanden nach und nach immer komplexere Siedlungen, wie etwa in Galda, wo sich mehr als 60 Häuser rund um die Cueva Pintada, die bemalte Höhle, gruppieren.
Sagt José Ignacio Sainz. Er leitet das Museum Cueva Pintada in Galda, im Nordwesten von Gran Canaria. Der heute knapp 25.000 Einwohner zählende Ort war einst Hauptstadt des Nordreiches der Altkanarier. An der Cueva Pintada von Galda zeigt sich, dass die kanarischen Ureinwohner Höhlen nicht nur für weltliche Zwecke nutzten.
Die Cueva Pintada war keine normale Grabkammer. Bei den dort aufgebahrten Mumien dürfte es sich, ähnlich wie bei christlichen Heiligenreliquien, um bedeutende Persönlichkeiten gehandelt haben. Diese Bestattung, möglicherweise eines kanarischen Herrschers, dürfte die Höhle zu einem heiligen Ort aufgewertet haben.
Auch die bemalte Höhle von Galda hält, wie José Ignacio Sainz einräumt, letztlich mehr Fragen als Antworten über das Leben und Sterben der kanarischen Ureinwohner bereit. Denn deren Kenntnisse der Mumifizierung wollen nicht recht zu einem ausgewanderten Berbervolk aus Nordafrika passen. Dies rief den französischen Forscher Jean-Paul Canamas auf den Plan. Der behauptete, verbannte oder verschleppte Ägypter seien einst gemeinsam mit den Berbern auf die Insel gelangt und hätten dort ihre Bestattungsbräuche eingeführt. Doch warum unterscheiden sich die Arten der Mumifizierung der alten Ägypter und der Altkanarier dann so deutlich? Wie erklärt sich, dass die Ägypter Verstorbene ausweideten, die Urkanarier ihre dagegen mitsamt aller Organe einbalsamierten und die Leichen schließlich auch noch in Lederhäute einnähten? Auch der Sinn und Zweck der Zeichen und Formen an der Wand der Cueva Pintada von Galda bleibt bis heute im Dunkel der Vergangenheit verborgen. Markierten die Kreise und Dreiecke, die Archäologen in unterschiedlicher Ausprägung auf allen Kanareninseln entdeckten, die Zugehörigkeit zu einem Volk, Stamm oder Familie? Dienten sie einst als eine Art Kalender oder für religiöse Riten? Die Forscherin Teresa Delgado glaubt, in der vorzeitlichen Gesellschaft der Urkanarier waren handfeste landwirtschaftliche Zwecke und spirituelle Praxis kaum zu trennen.
Diese Menschen mussten den Blick nach oben richten, die Sterne, das Wetter und die Jahreszeiten verfolgen. Sie sahen sich also im wahrsten Sinne des Wortes den Himmelsmächten ausgesetzt.
Ob sich die Geheimnisse der indigenen Bildersprache jemals vollständig lüften lassen? José Ignacio Sainz hat daran Zweifel. Denn die ersten Bewohner der Kanarischen Inseln hinterließen keinerlei schriftliche Dokumente. Ihre Kultur wurde mündlich überliefert. Selbst von ihrer Sprache sind nur Bruchstücke bekannt. Etwa die Ureinwohnerbezeichnung Guanche, die sich aus den Worten Guan für Mensch und Chinet für die Insel Teneriffa zusammensetzt. So bleibt Wissenschaftlern wie Science nur Scherben zusammenzufügen, auf das sich ein stimmiges Bild von den ersten Kanariern ergebe, oder im wahrsten Sinne des Wortes die Zeichen an der Wand zu deuten. Felsgravuren etwa, oder die Malereien in der Cueva Pintada. Doch diese in ihrer tieferen Bedeutung zu entschlüsseln, für José Ignacio Sainz eine schwierige, wenn nicht unmögliche Aufgabe.
Als Archäologen kommen wir hier oft nicht weiter, weil wir mit den materiellen Zeugnissen einer Kultur arbeiten. Sobald es um die Welt des Denkens, des Glaubens, der Rituale und der Religion der Urkanarier geht, wird es für uns sehr schnell sehr kompliziert.
Der Autor Harald Brehm taucht in seinen Büchern und Filmen tief ein in diese mythenumrankte Welt der kanarischen Ureinwohner. Literarisch und mit experimentellen Expeditionen folgt er den Spuren der Urkanarier auch in seiner Wahlheimat La Palma. Die Gesellschaft der dort lebenden Benahuaritas, das wird dabei deutlich, war eine hierarchische. Die Autorität der Adelsklasse leitete sich ab aus dem Monopol über Mythen und Riten, aber auch aus der Fähigkeit, den Himmelskalender zu deuten. Als Mittler zwischen den Menschen und den übernatürlichen Kräften, als eine Art Priester und Zeremonienmeister, traten dabei die Faikanes oder Faisages auf dem heiligen Berg der Ureinwohner auf, dem Idafe, auf dem man Tiere opferte, die Götter beschwor und weissagte.
Also Tieropfer insofern, dass man dann die Ziege nachher aufgegessen hat mit der Familie, das ist klar. Aber halt eben die Innereien und so etwas, nicht? Das wurde dann zum Idafe oben hochgebracht und dort auf einem kleinen Opferplatz hingelegt für die Seelenvögel, also Adler, Geier und Raben. Und dann hat man beobachtet, wie die Tiere sich verhalten haben. Und daraus hin dann geweissagt. Und das ganze Ritual ging also eigentlich um Himmel und Wasser. Ne? Dass also es wieder regnet, das Wasser kommt und so weiter. Da gab es ganz ausgeklügelte Rituale für, ne? Von Steinanbohrungen bis hin zu Zicklein, die angebunden wurden und haben dann so gejammert, dass dann die große Regengöttin Munaiba dann ein Erbarmen hatte und hat es dann regnen lassen. Ne?
Für kultische Zwecke wurden vermutlich auch eine Reihe von Steinbauten genutzt, die ebenfalls nach Himmelskörpern ausgerichtet sind und die bis heute Rätsel aufgeben. Stufenpyramiden, die sich auf der Hälfte der 8 kanarischen Inseln finden. Um den Ursprung der imposanten Bauten aus dunklem Lavastein entstand in den 1990er Jahren eine erbitterte Kontroverse, an der sich Wissenschaftler und geschichtsinteressierte Laien, aber auch kanarische Nationalisten und Esoteriker beteiligten. Auch Harald Brehm hat gemeinsam mit dem norwegischen Archäologen Thor Heyerdahl an der Pyramide von Guima auf Teneriffa gegraben. Nach Heyerdahls abenteuerlich anmutender These bildeten die kanarischen Pyramiden sowohl zeitlich als auch geografisch eine Zwischenstation auf dem Weg von ägyptischen Sonnenanbetern zu den Maya in Mexiko. Demnach wäre ihre Bauzeit rund 1000 Jahre vor Christus anzusiedeln. Kanarische Wissenschaftler reagieren auf solche Spekulationen zunehmend gereizt.
Diese Pyramiden haben nichts mit der Welt der kanarischen Ureinwohner zu tun,
erklärt Teresa Delgado, Kuratorin des Museo Canario in Las Palmas de Gran Canaria.
Das sind Anhäufungen von Lesesteinen, die Bauern von ihren Feldern entfernt haben. Die Stufen wurden dazu angelegt, um Früchte oder Getreide zu trocknen. Archäologen haben die Pyramiden nach Ausgrabungen eindeutig auf die Zeit nach der spanischen Eroberung datiert. Es ist schon wichtig, hier der wissenschaftlichen Evidenz zu folgen. Wir können nicht einfach Geschichten verbreiten, die nicht durch die Evidenz wissenschaftlicher Erkenntnisse gedeckt sind.
Diese archäologischen Erkenntnisse, entgegnet der deutsche Professor Harald Brehm, seien das Ergebnis lediglich einer Grabung und ließen andere Funde und historische Quellen außer Acht.
Tatsächlich beschreiben ja Chronisten, wie zum Beispiel Leonardo Torriani, die Rituale auf solchen Pyramiden. Das gab es ja vor den Spaniern, da wurden die Könige, die Menzes, gekrönt und da wurden die Feste gefeiert an diesen Pyramiden. Wir haben zum Beispiel unter der einen Pyramide eine Höhle ausgegraben, da lagen Scherben. Und zwar der Ureinwohner. Also man wird da nicht ernst genommen. Oder sagen wir mal, die Ureinwohner werden nicht ernst genommen.
Es mangle an Finanzmitteln und Motivation, behauptet Brehm. Und es fehlten Forscherinnen und Forscher mit einem frischen Blick, um das archäologische Erbe der kanarischen Ureinwohner unvoreingenommen zu erkunden, ihre steinernen Zeugnisse zum Sprechen zu bringen. Und dennoch, trotz aller Kritik ist Harald Brehm zuversichtlich, dass die weit zurückliegende Zivilisation der Urkanarier nicht in Vergessenheit geraten wird.
Die Kultur hier irgendwie in den Menschen drin und in der Landschaft, die ist auf eine magische Weise so kraftvoll, dass sie einfach überlebt.
Lukas Grasberger über die Guanchen, die rätselhaften Ureinwohner der Kanarischen Inseln. Wer Lust auf andere frühe Kulturen hat, dann gerne weiterhören, zum Beispiel die Folge Angkor, die rätselhafte Stadt. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt.